Wer krank ist, hat es ganz schwer, irgendwo Hilfe zu kriegen. Aber fast noch dramatischer, wer vielleicht auch gesund aus dem Haus geht, der hat ein hohes Risiko, auch nur zufällig in eine Schießerei zu geraten.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
Wir sprechen ja hier im Podcast immer wieder über Krisen oder Konflikte in verschiedenen Ländern, die viel zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Dazu gehört auch die aktuelle Krise in Haiti, mit der wir uns in dieser Folge beschäftigen werden. Bevor wir aber ganz konkret dazu kommen, Christian, dieses Phänomen, dass Krisen nicht immer die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich bräuchten, dafür habt ihr ja bei Ärzte ohne Grenzen sogar einen Begriff, habe ich gelernt, vergessene Krisen. Was hat es damit auf sich?
Ja, letztendlich ist es fast so ein interner Begriff, weil er erstmal ein bisschen irreführend ist, weil ja die Menschen in den betroffenen Krisen nicht vergessen sind. Ja, die finden statt und Ärzte ohne Grenzen ist vor Ort, aber die Bedürfnis und das Leid der Menschen ist kaum und definitiv nicht genügend internationale Aufmerksamkeit, um ausreichende Hilfe zu leisten, besonders durch andere Organisationen, die dann oft fehlen und nicht da sind. Und ja, diese Krisen finden halt oft medial nicht statt. Ja, wir haben ja auch in den Podcasts schon öfter darüber gesprochen. Letztendlich fallen in diese Kategorie Krisen, die oft sehr langanhaltend sind, ja, und bei denen die betroffene Bevölkerung keine oder, wie gesagt, schon unzureichende internationale Hilfe bekommt. Und oft ist es der politische Wille, der fehlt, um diese Krisen dann zu beenden. Und oft sind ja bestimmte Bevölkerungsgruppen in einem Land betroffen oder mal ein ganzes Land. In Summe führt es meistens dazu, dass das Leid der jeweiligen Menschen nicht in den internationalen Medien stattfinden. Es gehört klar zu unserer Charta, dass wir über das sprechen, was unsere Patientinnen und unsere Kolleginnen täglich erleben. Und in der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch mit Kontakten zu politischen Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel in Deutschland, sprechen wir über diese mangelnde Aufmerksamkeit und fordern Unterstützung klar ein. Beispiele gibt es da viele. Wir haben uns über Bangladesch unterhalten oder Tschad zum Weltflüchtlingstag thematisiert. Beim Live-Podcast haben wir über die Frauen in Afghanistan gesprochen. Also heute dann ein weiteres Beispiel, die schwierige Situation in Haiti.
Und genau darüber, also über diese schwierige Situation und auch die Herausforderung der Menschen in Haiti, wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Und ich freue mich, dass der Notfallmediziner Tankred Stöbe bei uns ist. Er war mit Ärzte ohne Grenzen schon knapp 30 Mal im Einsatz. Das ist wirklich schon sehr oft, Tankred. Bin ich gespannt, was du gleich alles erzählst. Das erste Mal warst du im Jahr 2002 im Einsatz, auch schon wirklich eine Weile her. Dieses Jahr warst du das erste Mal in Haiti. Im Januar warst du da, 2024, als medizinischer Koordinator. Und jetzt begrüße ich dich erstmal. Hallo Tankred, schön, dass du da bist.
Hallo. Hallo Tankred, auch von mir natürlich. Herzlich willkommen mal wieder beim Podcast. In der Folge 6 warst du schon mal da, die heißt am Vorabend der Pandemie. Da haben wir über deinen Einsatz in 5 verschiedenen asiatischen Ländern Anfang 2020 gesprochen und die dortigen Vorbereitungen auf das Covid-19-Virus. Hört euch doch unbedingt die Folge mal an.
Ja, und heute wollen wir über deinen letzten Einsatz in Haiti sprechen. Da so wenig über das Land berichtet wird, gibt es vielleicht gar nicht so viel Wissen bei den HörerInnen über die Lage vor Ort. Also ich persönlich schnappe auch tatsächlich sehr wenig auf in den Nachrichten, muss ich sagen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle ein paar Hintergrundinformationen hören, die den Ernst der Lage vielleicht auch etwas deutlicher machen.
Seit vielen Jahren erlebt Haiti eine schwere politische, soziale und wirtschaftliche Krise. Die Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse im Juli 2021 hat die Lage noch verschärft. In Port-au-Prince bekämpfen sich Gangs, Polizei und Bürgerwehren auf den Straßen. Mittlerweile sind innerhalb Haitis 600.000 Menschen auf der Flucht. Durch den Konflikt ist die Infrastruktur in Port-au-Prince zusammengebrochen, mit fatalen Folgen für die Bevölkerung. In der Hauptstadt existiert nur noch ein funktionierendes Krankenhaus. Es gibt bereits Engpässe bei der Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Jederzeit kann es dadurch zu Choleraausbrüchen kommen. In den wenigen noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen werden die Vorräte knapp. Hilfsgüter können nur sehr unregelmäßig ins Land gebracht werden. Wegen gewaltsamer Übergriffe auf PatientInnen in Krankenwägen und im Krankenhaus musste Ärzte ohne Grenzen einzelne seiner Einrichtungen zeitweise schließen. Die schwierige Sicherheitslage vor Ort stellt humanitäre Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen. Der Bedarf ist dabei immens. Die Menschen in Haiti benötigen mehr Aufmerksamkeit und internationale Unterstützung. Ärzte ohne Grenzen ist seit über 30 Jahren in Haiti tätig und bietet allgemeine Gesundheitsversorgung, Trauma- und Verbrennungsbehandlung, Geburtshilfe und Betreuung von Überlebenden sexualisierter Gewalt.
Tankred, wenn man Haiti hört, dann haben die meisten Menschen hier wahrscheinlich ganz unterschiedliche Bilder im Kopf, wenn überhaupt. Einige denken vielleicht an das Erdbeben 2010, auch immer noch sehr präsent, diese Bilder. Andere denken vielleicht an die Karibik. Nimm uns doch mal mit dahin und erzähl uns, was dein erster Eindruck war. Also welche Bilder sind dir in Erinnerung geblieben bei deiner Ankunft im Januar 2024?
Ja, und das war schon sehr eindrucksvoll, weil der Flug nach Haiti ist schon eine sehr exklusive Angelegenheit. Es gibt genau ein Flugzeug von Europa jede Woche nach Haiti und der Anflug findet dann übers Meer statt und direkt auch über diese ärmsten, über Cité Soleil, das größte, ärmste, gewalttätigste Elendsviertel der westlichen Hemisphäre. Und der Eindruck ist so stark, weil dieser Flieger vom Meer praktisch in Greifweite dieser sehr provisorischen Hütten fliegt, dass ich schon Angst hatte, die werden jetzt alle tatsächlich dem Boden gleich gemacht. Und man sieht, aber man kann sich gar nicht erwehren, dieses dramatische Elend dort auch zu sehen. Und dann ist es auch gleich so, wir sind dann am Nachmittag gelandet, dann tickte auch schon die Uhr, weil klar ist, sobald es dunkel ist, sollte sich keiner mehr bewegen auf dieser Insel, weil die Sicherheitslage nach Dunkelheit so dramatisch wird. Das heißt, dann wird schon eine gewisse Unruhe klar und es ist logisch, wir müssen uns schnell in die Autos bewegen und dann in die Unterkünfte kommen, damit wir uns nicht mehr so exponieren auf den Straßen.
Das heißt, man muss schnell sein, man muss schnell reagieren und gut organisiert sein, höre ich da schon raus. Erzähl uns doch mal, was Ärzte ohne Grenzen im Land genau macht.
Ja, du hast es schon angedeutet, also die Historie ist lange von Ärzte ohne Grenzen und tatsächlich das Erdbeben ist natürlich noch unglaublich präsent und auch die Cholera-Epidemie, die danach gekommen ist. Und im Moment ist es aber vor allem die unglaubliche Gewalt, die Gesetzeslosigkeit und aber auch die praktisch fehlende Gesundheitsversorgung. Die Stadt ist vollkommen parzelliert in verschiedene Einheiten. Es gibt Dutzende verschiedener Gangs, die diese Stadt kontrollieren und es ist für die Menschen praktisch nicht mehr möglich, von einem Stadtteil ins nächste zu kommen, in eine Klinik zu kommen. Es gibt nur noch ein öffentliches Krankenhaus, was noch funktioniert in der Hauptstadt Port-au-Prince mit Millionen von Menschen. Und das heißt, wer krank ist, hat es ganz schwer, irgendwo Hilfe zu kriegen. Aber fast noch dramatischer, wer vielleicht auch gesund aus dem Haus geht, der hat ein hohes Risiko, auch nur zufällig in eine Schießerei zu geraten. Wer eine Frau ist, hat ein unglaublich hohes Risiko, sexualisierter Gewalt zum Opfer zu fallen. Also es sind unglaubliche Tragödien, gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit, eine unglaubliche Armut im Land. Und dann ist es eben auch passiert, dass aufgrund dieser weiteren Eskalation der Unsicherheit dann der Hafen geschlossen wurde, der Flughafen geschlossen wurde. Das heißt, die einzigen Nachschubwege auf diese Insel sind unterbrochen worden, sodass es auch für Ärzte ohne Grenzen schwierig war, unsere Kliniken weiter zu betreiben. Wir betreiben eine ganze Anzahl von Kliniken. Das geht über chirurgische Versorgung, über Binnenvertriebenenversorgung, Verbranntenversorgung, aber eben auch Anlaufstellen für Frauen nach sexualisierter Gewalt. Und das war auch mein Einsatzgebiet. Also es gab einen Slum, wo wir eben eine chirurgische Klinik betreiben, dann eine Basisgesundheitsversorgung in Cité Soleil und dann eben diese Frauengesundheitsfrage, für die ich mich da speziell gekümmert habe.
Die Klinik, die du gerade schon angesprochen hast, wie kann ich mir die eigentlich vorstellen? Also was genau macht Ärzte ohne Grenzen dort und kannst du es ein bisschen beschreiben, damit es für mich auch plastischer wird als derjenige, der nicht da war?
Ja, es war ja das Drama 2010 mit dem Erdbeben, dass praktisch gesamte Infrastrukturen platt gemacht wurden. Also auch Krankenhäuser existierten nicht mehr. Die Häuser waren nicht mehr da. Die Chirurgen mussten auf offener Straße operieren. Und dann war klar, wir müssen uns als Ärzte ohne Grenzen auch in die Infrastruktur einbringen. Dann wurden dort eben wie praktisch eine Container-Krankenhaus mit vielen aneinander gedockten Containern gebaut. Die sind jetzt aber auch 14 Jahre alt und nicht mehr richtig regendicht in der Regenzeit. Sie sind auch von den Kapazitätsgrenzen und von den Hygienebedingungen nicht mehr wirklich geeignet als ein Krankenhaus. Gleichzeitig haben wir aber so eine hohe Not der Versorgung, dass wir auch der Unsicherheit, wie geht es weiter, können wir dort überhaupt noch länger arbeiten? Und deshalb sind diese Fragen, sollen wir ein neues Krankenhaus bauen? Wo geht dann das alte hin? Wie gehen wir mit diesen ganzen sozusagen sich widerstrebenden Herausforderungen auch um? Ja, und dort können wir eben Schwerverletzte behandeln, also eben auch nur Menschen, die Teil oder Opfer dieses Konflikts geworden sind. Und es ist die einzige Klinik für ganz Port-au-Prince, die Hauptstadt, wo Brandverletzte überhaupt versorgt werden können. Das ist ja eine Spezialeinheit, weil Brandverletztenversorgung ist eine sehr komplexe medizinische Herausforderung. Und und das heißt, da bereit zu sein, aber dann eben auch immer wieder zu sehen, wie schaffen es diese Menschen in dieser vollkommen bandenkontrollierten Stadt überhaupt zu uns zu kommen, war sehr schwierig.
Die Sicherheitslage, da würde ich gerne nochmal besonders jetzt einhaken. Also wie war das, wie hast du das wahrgenommen, als du ankommst, was die Sicherheitslage anbetrifft?
Ja, das ist so, dass es ist jetzt gar nicht, und das ist das, die gute Nachricht, es ist nicht gezielt gegen Ärzte ohne Grenzen. Im Gegenteil, wir haben einen Vertrauensbonus in der Stadt oder in dem Land, den ich lange so nicht mehr erlebt habe. Das ist richtig schön. Aber es betrifft eigentlich jeden und vor allem die Ärmsten, weil diese die Bandenchefs oder auch die Banden kontrollieren derartig brutal diese Stadt, dass sie überhaupt keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Zivilisten, die dort ihre Arbeit oder ihre Wege gehen. Und die werden einfach sehr häufig Opfer dieser Schusswechsel und kommen dann zu uns. Ich werde nie vergessen, eine 53-jährige Patientin, die dort einen Nackenschuss erlitten hat und dann vom Hals abwärts gelähmt war. Das heißt, sie konnte sich am Anfang noch verbal verständigen, dann aber auch nicht mehr. Wir mussten sie in ein künstliches Koma versetzen und dann künstlich beatmen. Und klar war, diese Frau ist Opfer dieser Gewalt geworden und sie ist jetzt ein Schwerstpflegefall, der in Haiti im Grunde genommen nicht überlebensfähig ist, weil über das Akutmedizinische, was wir dort in der Klinik leisten konnten, also diese Schussverletzung zu behandeln, war jetzt dieser neurologische Schaden der Lähmung, der ist das Leben fortsetzend für diese Frau. Und es gab eben keine Pflegeeinrichtung in ganz Haiti. Wir haben uns da natürlich kundig gemacht, wo eine beatmete Patientin weiter behandelt werden kann. Und dann war die Frage, wie gehen wir damit um? Was können wir dieser Frau, dieser Familie anbieten an Prognose oder an Lebensperspektive? Und das war sehr schwer.
Ich glaube, an die zu den PatientInnen-Geschichten kommen wir auch gleich nochmal. Aber um überhaupt Menschen behandeln zu können, ist es ja auch wichtig, dass Mitarbeitende sicher sind, weil ohne sichere Mitarbeitende keine Arbeit für PatientInnen. Christian, wie geht ihr da grundsätzlich vor, was Sicherheit für Mitarbeitende angeht? Ist das so in jedem Projekt anders oder gibt es da ja Verhaltensvorgehensweisen, die standardisiert sind bei euch? Wie funktioniert das bei Ärzte ohne Grenzen?
Also prinzipiell ist es erstmal so, ja, dass die Sicherheit unserer Patientinnen und unserer Mitarbeitenden absolute Top-Priorität hat. Ja. Ohne diese Sicherheit können wir nicht arbeiten. Und um diese zu gewährleisten, verhandeln wir mit allen am Konflikt beteiligten Parteien und auch den Menschen vor Ort. Und nur wenn wir wirklich akzeptiert werden, können wir in dem entsprechenden Kontext arbeiten. Ja, in Haiti ist es zum Beispiel so, dass auch dort wir ohne bewaffneten Schutz arbeiten, aber halt verschiedene immer wieder Kontakt haben mit den bewaffneten Gruppen, mit der Community drumherum, um halt frühzeitig Gefahren zu erkennen und reagieren zu können, aber gleichzeitig eine Akzeptanz haben, ja, ihr könnt dort sein, ihr könnt dort arbeiten. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt noch in Haiti arbeiten können und seit 1991 im Land sind, weil die Akzeptanz sehr hoch ist, weil wir immer wieder alle Menschen behandeln und daher, ich weiß nicht, Tankred, du weißt es vielleicht besser, aber eines der Länder ist, wo, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen von Ärzte ohne Grenzen in irgendeiner Art und Weise behandelt haben oder profitiert haben. Und wenn es nur im Familienkreis ist, ja. Und du hattest angesprochen, Christian, ja, es gibt klare Regeln, die in jedem Land sehr ähnlich sind. Wie wir zu den Arbeitsstätten fahren, zwischen denen, ja, wo die Menschen, wo unsere Mitarbeitenden leben und wo sie arbeiten, da gibt es ganz klare Verhaltensregeln, wie das passieren soll. Wir sind auch ganz klar, dass es immer wieder, dass alle unsere Mitarbeitenden ganz klar über die Gefahren aufgeklärt sind und daher für sich selber entscheiden dürfen und müssen, ob sie dort arbeiten wollen. Ja, und wenn für viele nationale Kolleginnen ist es natürlich nicht die Möglichkeit, sich unbedingt zu entscheiden, aber auch dort ist es natürlich eine Entscheidung dafür, in einem Krankenhaus zu arbeiten und vielleicht nicht woanders oder in einer bestimmten Stadt. Und für die internationalen Kolleginnen gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit zu sagen, nee, ich für mich ist das hier nichts, ist für mich unsicher. Und dann gewährleisten wir auch, dass die Menschen nach Hause kommen oder halt da nicht mehr arbeiten müssen. In Port-au-Prince ist das jetzt besonders komplex, weil es einfach eine Vielzahl von bewaffneter Gruppen, ja. Oft ist es eins, zwei Gruppen, die regional noch getrennt voneinander arbeiten, in Anführungsstrichen, ja, oder agieren, vielleicht ist das bessere Wort dafür. In Port-au-Prince ist das wirklich von Straßenzug zu Straßenzug oder die eine Straßenseite ist die andere Straßenseite, sodass da die Verhandlungen einfach viel genauer sind, ja, und viel kleindetaillierter. Und wir versuchen da wirklich immer wieder mit allen zu sprechen, zu verstehen und den Überblick zu behalten, um halt die Arbeit zu ermöglichen. Da gibt es natürlich auch da wieder in Haiti einen großen Unterschied zwischen der Hauptstadt, wo das halt sehr fragmentiert ist, immer wieder wechselnde Allianzen auch zwischen den bewaffneten Gruppen. Und im Ländlichen ist das dann letztendlich ein bisschen übersichtlicher. Aber die meisten Menschen leben halt auch in der Hauptstadt und daher konzentrieren wir unsere Arbeit natürlich auch dort, wo die Bedürfnisse am größten sind. Ja, da gibt's immer dann so diesen Überlappung zwischen der Sicherheitslage, die extrem schlecht ist, aber die trotzdem die Menschen weiter anzieht. Nicht die schlechte Sicherheitslage, aber die Arbeitsmöglichkeiten und die medizinische Versorgung, die einfach viel, viel besser ist in Port-au-Prince als in den ländlichen Gebieten Haitis, sodass wir einfach da sein müssen, wo die Menschen sind. Und das ist in dem Fall halt in einer sehr schwierigen Sicherheitslage.
Wie kann ich mir das eigentlich ganz praktisch vorstellen mit diesen Banden? Also das klingt für mich so, als wäre das völlig unübersichtlich. Also wo, jetzt mal eine ganz naive Frage, wie erkennt man die eigentlich? Die werden ja jetzt nicht irgendwie Militäruniformen tragen oder so, weiß ich nicht. Aber wie erkennt man die?
Genau, das ist so. Die sind nicht so erkennbar und sie sind eben auch so vervielfältigt jetzt in den letzten Jahren, dass es eben, wie Christian sagte, es gab eine Handvoll am Anfang, jetzt sind es Dutzende Gangs, die natürlich ihr jedes Mal oder jeweils ihr Territorium erweitern wollen. Das heißt, für die Menschen bei uns im Team, die für die Sicherheit zuständig sind, ist es fast nicht mehr möglich, diese Einflusssphären nachzuvollziehen, die sich eben in der täglichen Dynamik ändern und eben mit all den Akteuren in Verbindung zu bleiben.
Christian, du hast gerade gesagt, die Mitarbeitenden können sich natürlich überlegen, wollen sie da arbeiten oder nicht. Die Menschen, die da vor Ort leben, haben diese Wahl nicht. Die müssen da leben, müssen dort überleben. Habt ihr von Menschen von vor Ort gehört? Also wie gehen sie mit dieser Sicherheitslage um? Was bedeutet das für sie, dort zu leben?
Klar, wir sprechen, hatte ich ja schon gesagt, nicht nur mit den bewaffneten Gruppen, sondern auch mit den Menschen, die davon betroffen sind, um zu sehen, wie wir am besten die Bedürfnisse erfüllen können. Wir haben auch mit einigen Menschen im Land gesprochen und die Tonaufnahmen mitgebracht, damit die HörerInnen einen guten Eindruck von der Lebensrealität in Haiti bekommen können. Aus Sicherheitsgründen wollten alle, die wir gefragt haben, anonym bleiben. Wir haben mit einem Patienten gesprochen, der bei uns im Krankenhaus in Tabaret mit Schusswunden behandelt wurde. Nennen wir ihn hier mal Pierre-Marie.
Sans attendre, Bandi en raisonnant, et puis...
Plötzlich kamen Gangster in unsere Gegend. Ohne irgendetwas zu sagen, haben sie gleich begonnen, wild um sich zu schießen. Ich wurde sofort getroffen. Alle versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Deswegen konnte mir zuerst niemand helfen. Ich verlor viel Blut und hatte Angst, dass ich sterbe. Irgendjemand hatte es dann geschafft, mich in dieses Krankenhaus zu bringen. Sicher fühle ich mich aber nicht. Meine Mutter wurde in ihrem Zuhause von einer verirrten Kugel getroffen. Sie kam dabei ums Leben. Unsere Lage hier ist wirklich schwierig. Manchmal verstecke ich mich sogar unter meinem Bett, wenn in der Nachbarschaft Schüsse fallen.
Dann haben wir mit Etienne, ebenfalls ein Pseudonym, gesprochen. Der hat uns sehr anschaulich beschrieben, wie sehr das soziale Leben zum Erliegen gekommen ist und dass ganz einfache, oft kleine und für das alltägliche Dinge in Haiti nicht mehr möglich sind.
Avant, moi j'aime la danse, j'aime danser avec ma femme, etc.
Früher habe ich gerne getanzt. Ich habe mit meiner Frau getanzt, aber jetzt gehen wir nicht mehr aus. So etwas wie ein soziales Leben gibt es nicht mehr. Wir gehen manchmal nicht mal mehr in die Kirche. Ich würde gerne mit meinem Kind rausgehen, damit wir etwas anderes sehen. Zum Beispiel gemeinsam ein Eis essen. Einfach nur, um diesem Käfig von zu Hause zu entkommen. Aber das geht nicht mehr. Es ist kein Leben, wenn man nur noch zur Arbeit geht, dann wieder nach Hause, dann wieder zur Arbeit, wieder nach Hause. Das ist kein Leben. Das ist einfach kein Leben.
Ja, das, was Etienne da beschreibt, klingt wirklich sehr bedrückend. Tancred, lass uns nochmal zurück zur Klinik kommen und zu deiner Arbeit. Nimm uns doch mal mit in die Klinik. Wie sieht's da aus? Ich versuche mal, mir das vorzustellen, während du mich sozusagen, ja, während einer Visite mal so durch die Klinik führst. Wie sieht das aus?
Ja, wie überall arbeiten wir ja in gemischten Teams aus lokalen Ressourcen und internationalen Ressourcen. Das heißt, morgens klassisch wie eigentlich überall auf der Welt gehen wir gemeinsam auf Visite. Wir schauen uns alle Patienten an, die neu aufgenommenen über Nacht, die schon länger da sind, und gucken im Team, welche neuen Aufgaben gibt es, welche Erfolgsmeldungen vielleicht auch, wer kann entlassen werden, wer nicht. Reicht die Bettenkapazität noch, die wir haben? Und dann müssen wir eben auch gucken, wie variabel sind wir. Wir sind ja immer vorbereitet auf das, was wir Mass Casualty Treatment nennen, also dass eine große Anzahl von Schwerverletzten zur gleichen Zeit zu uns kommen, wo wir dann sehr dynamisch, sehr schnell die Kapazitäten auch ausdehnen müssen entsprechend dann auch die Ressourcen, menschliche Ressourcen, medizinische Ressourcen dann entsprechend auch da anpassen müssen.
Ist das vergleichbar mit einer Klinik, wie man sie sich in Deutschland vorstellt?
Es gibt viele große Unterschiede. Das eine ist die Sicherheit, die wir gerade besprochen haben, also dass es schon ein Krankenhaus ist, was jetzt nicht leicht oder nicht einfach begehbar ist von außen. Da gibt es strenge Sicherheitskorridore, die durch die alle durch müssen, also die Kranken, aber auch die Besucher. Und innerhalb der Klinik ist es dann vergleichbar, aber natürlich haben wir nicht die Ressourcen, die wir jetzt in einer Stadt wie Berlin haben, zum Beispiel, dass ich eine Intensivstation habe mit dass eigentlich jedes Intensivbett auch eine Beatmungsmaschine hat, die ich verwenden kann. Also wir hatten da zum Beispiel 6 Intensivbetten auf der Intensivstation, aber nur 2 Beatmungsmaschinen. Und so mussten wir dann bei der beschriebenen Patientin eben auch sehen, okay, wir haben nur noch jetzt, wenn sie eines hat, haben wir nur noch eines übrig, ein Beatmungsgerät, und können natürlich jetzt nicht diese Patientin bis zum Ende ihres Lebens mit diesem Gerät versorgen, sondern wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht, weil wir diese 2 Beatmungsgeräte immer brauchen für akute Neufälle. Und das sind ethische Entscheidungen, die sind ungleich härter, als ich sie hier in Berlin als Intensivmediziner fällen muss, weil hier natürlich die Auswahl in der eigenen Klinik sehr viel größer ist. Aber ich habe natürlich hier immer die Möglichkeit, auch Kranke zu verlegen, und das ist in Haiti nicht. Die Patienten, die bei uns sind, müssen da bleiben, und wir müssen die bestmögliche Behandlung vor Ort für sie finden.
Wie trifft man so eine Entscheidung?
Ja, in dem konkreten Fall bei dieser gelähmten Patientin durch diesen Schusswechsel haben wir dann, weil das tatsächlich herausfordernd war, haben wir dann eine Ethikkommission eingerichtet. Also wir waren 12 Mitarbeitende der Klinik aus allen Bereichen, der Anästhesie, der Chirurgie, der Sozialarbeit, der Psychologie, und haben uns zusammengesetzt und haben geguckt, wo steht diese Patientin, was bräuchte sie, welche Ressourcen hat das Land, welche Ressourcen haben wir als Organisation, und kamen dann sehr schnell und einmütig zu der Entscheidung, wir können diese Patientin nicht für immer behandeln. Wir können sie natürlich aber auch nicht einfach sterben lassen, die Geräte ausstellen. Das geht natürlich ethisch nicht. Und haben dann gemeinsam entschieden, es gibt keine Möglichkeit, sie außer Landes oder in eine andere Institution zu bringen, weil es die einfach nicht gibt in Haiti. Und haben dann, und das ist zwar schwierig, aber medizinisch ethisch möglich, dass wir gesagt haben, wir limitieren die Behandlung auf dem Stand, wo sie jetzt ist, und würden sie nicht weiter ausdehnen, sollte es nötig werden. Und das ist dann sozusagen schicksalhaft. Und das war dann auch so. Sie hat dann eine Lungenentzündung entwickelt und ist in den Folgen daran auch gestorben, was tragisch ist, weil sie eigentlich länger leben hätte können. Aber unter den Bedingungen in Haiti war das das schicksalhafte weitere Verlauf dieser Erkrankung oder dieser Patientin. Und es zeigt, und das war ganz interessant, als ich dann wieder zurück war hier in Berlin, hatte ich mal mich erkundigt, in Berlin gibt es allein 10 Pflegeeinrichtungen in der Stadt, die beatmete Patientinnen und Patienten übernehmen können, die natürlich jeweils sehr viele Betten haben. Ja, das heißt, in Berlin wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen, eine solche Patientin weiter zu behandeln, weiter zu betreuen, pflegerisch auf Monate und Jahre. Und das zeigt so ein bisschen die dramatischen Unterschiede zwischen der Situation in Haiti und einem Land wie in Deutschland.
Hast du das überhaupt schon mal in der Richtung erlebt, oder war das was auch eine völlig neue Erfahrung für dich, diesen Entscheidungsprozess auch mitzugehen?
Ja und nein. Also bei Ärzte ohne Grenzen haben wir es ja immer mit, es ist ja oft diese Triage-Situation, dass wir mehr Not haben, mehr medizinische notdürftige Menschen, als dass wir es behandeln können. Und dann müssen wir immer diese Triage, diese Entscheidung fällen, wem können wir noch am besten helfen mit den Ressourcen, die wir haben. Das Besondere jetzt in Haiti war, dass es natürlich eine relativ hochspezialisierte Klinik schon war für diese Traumaversorgung. Das heißt, wir haben dort Intensivmedizin, aber wir haben sie eben begrenzt. Einmal quantitativ und dann eben auch auf Patienten, die unmittelbar davon profitieren. Aber wir können sie eben nicht Langzeit über Wochen und Monate an einen Patienten widmen. Da müssen wir dann sozusagen diese Sortierung machen und dann eben auch so eine Entscheidung fällen. Das Gute war in dem Fall, dass es sogar Angehörige gab. Auch unvorstellbar für uns hier ist vielleicht, dass die meisten der Kranken, die zu uns kommen, da kommen die Angehörigen nicht mehr, weil sie Angst haben, irgendwann finanziell zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und dann bleiben sie weg, kein Kontakt mehr. Sie wissen dann auch umgekehrt nicht, was mit diesen Kranken passiert, aus Angst, dass sie da eine Rechnung bezahlen müssen, die sie nicht bezahlen können. Also auch das war eine dramatische Erfahrung. Aber in dem Fall, in diesem konkreten Fall war es gut, weil wir eine hohe Einigkeit hatten, auch mit der Familie. Und insofern war es ein guter Konsens, aber natürlich in einer Situation, die nicht gut war.
Das klingt schon für mich so, als hättest du da auch wirklich viele neue Erfahrungen gesammelt aus deinem beruflichen Kontext, der aber sicherlich ja auch, also für mich zumindest, nicht anders vorstellbar, als dass das irgendwie auch persönlich einen begleitet, so eine Geschichte. Was waren denn noch so Erlebnisse, die du in Haiti, die für dich neu waren, die du ja so noch nicht erlebt hast vielleicht?
Neu für mich waren tatsächlich auch die verbrannten Verletzten, wo klar ist aus der Theorie, dass wenn ein Mensch eine großflächige und auch eine tiefe Verbrennung hat, dass die im Grunde genommen nicht überlebbar ist. Aber dass wir dort viele Menschen hatten, die, wir sprechen da immer über Prozente der Körperoberfläche, also wie viel Prozente verbrannt sind und wie schwer dann diese Verbrennungsgrade, gibt es verschiedene Verbrennungsgrade sind. Und das heißt, wenn ein Mensch, ein Mensch, der mit Feuer exponiert wurde, eine hohe Zahl seiner Körperoberfläche verbrannt wurde und zum Hohen, dann hat er im Grunde genommen keine Überlebenschance. Und dann geht eben auch nur eine palliative Begleitung. Das heißt, dann können wir diesen Menschen nur mit guter Sedierung, mit Schmerzmittelgabe ein menschenwürdiges Ableben ermöglichen. Das hat mich tatsächlich erinnert an einen Einsatz in Liberia vor fast 20 Jahren auch, wo wir am Ende eines Bürgerkriegs auch brutal verbrannte Menschen gesehen haben, die auch nur noch so begleitet werden konnten. Aber in den vielen Jahren dazwischen habe ich sowas nicht mehr erlebt. Und das ist ja auch eine Situation, wie wir sie in unserem Breitengraden hier eigentlich kaum kennen.
Und wenn man sozusagen den Schritt raus aus der Klinik in das Umfeld macht, was waren da so Erlebnisse, Situationen, die für dich neu waren, die du so noch nicht erlebt hast?
Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir in den Städten am Meer, wissen wir, die je näher am Meer, desto schöner und reicher sind diese Distrikte. Und in Port-au-Prince ist das genau umgekehrt. Die Wohlhabenden, die wenigen diplomatischen Vertretungen, die sind alle in den Bergen. Und alles, was sozusagen zum Meer hinkommt, bis hin zu den Abwässern, zum Müll, schwemmt im Grunde genommen in diese Elendsquartiere. Und diese Not und Armut in Cité Soleil, die habe ich wirklich lange nicht mehr erlebt. Und dann ist es interessant, weil die Cité Soleil ist natürlich nochmal subsegmentiert in verschiedene Elendsgebiete. Und allein dieses, sagen wir mal, das Gros dieses Elendsgebiet ist schon erschütternd. Und dann aber zu sehen, und vielleicht mal ein Beispiel, Brooklyn, das grenzte auch relativ nah an unsere Klinik dort an. Da war die erste Übung oder das erste, was wir machen mussten, um dorthin zu kommen, erstmal Gummistiefel anziehen. Ne? Weil mir wurde erzählt, also da kommt ihr gar nicht mit einem Auto rein, mit eurem Jeep, sondern ihr kommt dann nur mit einem Motorrad rein und müsst hoffen, dass der da nicht umkippt, weil sonst landet ihr da in den Fäkalien. Und tatsächlich war es auch so. Und dann sind es viele hundert Meter, knietief durch diese offene Kanalisation zu fahren, bis dann irgendwann dieses etwa 100.000 Menschen umfassende Elendsgebiet zu befahren ist. Das ist komplett abgeriegelt. Da stehen am Eingang junge Männer mit Kalaschnikows, die sehr genau kontrollieren, wer da rein darf und wer nicht. Und für diese 100.000 Menschen gibt es eine einzige kleine Klinik, wo zwei Ärzte, ein paar Pflegende und eine notdürftige Apotheke von Ärzte ohne Grenzen eingerichtet und finanziert diese Menschen versorgt, die natürlich dann unwenig verwunderlich mit Hygieneproblemen, mit Hauterkrankungen, mit Atemwegserkrankungen, Durchfallerkrankungen dorthin kommen. Das war schon auch erschütternd zu sehen, wie innerhalb dieser Stadt dann nochmal, wie so Subsegmente sind, die vollkommen nochmal abgeriegelt sind. Und wir auf der einen Seite das Glück haben, aber im Umkehrschluss auch diese unglaubliche Verantwortung, dort zu helfen, weil wir wussten, wenn wir es nicht machen, dann gibt es dort keinen. Und die Nebenkomponente, die es dort eben gab, war die Wasserversorgung. Und es gibt eben in diesem Gebiet nahe am Meer keine Frischwasserversorgung, außer 4 Pumpen, die wir betreiben. Die können pro Monat 1,5 Millionen Liter fördern, was immerhin Trinkwasserqualität war. Und das wird dann mit Chlor angereichert, damit wir sicherstellen können, das tut eben jetzt nicht irgendwelche Durchfallerkrankungen erzeugen. Aber für diese Menschen ist das das Einzige, was es an Wasser gibt. Ja, und jetzt hat man eben die Frage, wir wissen, global müssen wir eben auch auf unser Budget gucken und wir mussten auch einsparen. Und die Frage war, was machen wir mit diesem Projekt in Brooklyn aus dieser kleinen Klinik bestehend und diesen 4 Wasserquellen, was so ungefähr 150.000 Euro Jahresbudget hat, wo auf der einen Seite konnten wir vielleicht sagen, gut, das hat jetzt medizinisch vielleicht nicht die Relevanz wie jetzt eine chirurgische oder eine Verbrannten-Klinik, auf der anderen Seite betrifft es aber 100.000 Menschen. Und ja, haben wir viele Diskussionen gehabt, aber waren uns im Grunde genommen auch einig, diese Menschen, das können wir nicht sein lassen, weil wenn wir in dem, man kann fast sagen, an dem gleichen Tag, wo wir diese Aktivitäten dort einstellen würden, wäre die Not, die medizinische Not nochmal exorbitant höher, als sie ohnehin schon war.
Das setzt eine Kettenreaktion in Gang, klar.
Ich wollte dazu vielleicht noch was sagen. Wir haben auch nochmal einen O-Ton mitgebracht von Dr. Ordans Elmondo. Er ist einer der sehr engagierten ÄrztInnen, die in Brooklyn arbeiten. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihn antreibt. Er lebt selber in Brooklyn, wie sein Arbeitsalltag aussieht und warum er überhaupt noch in Brooklyn lebt.
Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à travailler pour MSF.
Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich anfing, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Das war an einem Freitagmorgen am 8. Juli. Es gab eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Banden, die ungefähr 2 Wochen andauerte. Ärzte ohne Grenzen rief mich sehr früh am Morgen an und fragte, ob ich ins Krankenhaus kommen könne. Als ich dort ankam, sah ich unglaublich viele Verletzte. Als Arzt habe ich mir gesagt, in dieser Situation kann ich nicht wieder gehen. Ich muss hier bleiben. Seit diesem Tag arbeite ich für Ärzte ohne Grenzen. Wir haben damals innerhalb von 2 Wochen ungefähr 200 PatientInnen mit Schusswunden behandelt. Circa 40 Menschen sind gestorben. Stellen Sie sich das mal vor, das sind alles Menschen, die ich kenne. Junge Menschen, junge Frauen, schwangere Frauen, alle Altersgruppen.
Die jungen Frauen, die Frauen enceintes, toute catégorie d'âge confondue.
Dr. Elmondo ist also in Haiti geblieben, obwohl er viel Schreckliches erlebt hat. Ich finde ja, das macht seine Entscheidung auch weiterhin in Brooklyn zu bleiben, umso beeindruckender.
Einmal kam ein Verletzter mit Schusswunden an einem Nachmittag zu uns. Es war schnell klar, dass wir ihn verlegen müssen, aber es war bereits dunkel geworden. Also haben wir bis zum nächsten Morgen gewartet. Und dann mussten wir mit der Gang, die den Eingang zu unserem Viertel Brooklyn kontrolliert, stundenlang verhandeln, ob wir rausfahren dürfen. Als ich dann endlich mit dem Verletzten auf dem Motorrad losfahren konnte, ist er während der Fahrt gestorben. Er hatte eine Schusswunde in der Brust und wir konnten ihn nicht retten.
Ja, und das war eine der ganz eindrucksvollen Erlebnisse, auch eine der intensiven menschlichen Begegnungen, die ja auch in jedem Projekt stattfinden, weil dieser Arzt, anders als fast alle anderen, die auch mit uns arbeiten, die entweder schon im Prozess sind, das Land zu verlassen in Richtung Nordamerika oder das irgendwo planen, ist er einer der wenigen, der sagt, nein, ich bleibe nicht nur in Haiti, nicht nur in Port-au-Prince, sondern auch in Brooklyn, wo er außerhalb seiner Distriktgrenzen überhaupt keine Wirkung oder keine Bekanntheit oder irgendwas hat, ne, sondern wirklich jeden Tag in diese Klinik geht. Und das hat mich schwer beeindruckt, wie dieser Mensch dort für seine Menschen ja zur Verfügung ist und die Privilegien seines Berufes, die er zweifellos hat. Ne? Und wir sehen eben in Haiti, es sind Ärzte, es sind Richter, es sind Juristen, es sind Übersetzer, es sind Lehrer, Polizisten, die das Land verlassen in großem Stil und eigentlich genau die Spezialisten alle, die dieses Land braucht, um irgendwie eine Restfunktion noch zu erhalten. Und insofern zu sehen, wie jemand da treu bleibt und diesen Menschen weiterhilft, das war ja kolossal.
Auch nachvollziehbar, dass man in so einer Situation auch gehen möchte, ne? Also, dass da viele Leute das Land verlassen, kann ich persönlich total verstehen. Aber wie einfach oder schwer ist das eigentlich? Auch bezogen jetzt auf Dr. Elmondo, wäre es theoretisch möglich, dass er das Land verlassen kann?
Ja. Also, Takis hat es schon gesagt, also sehr viele Menschen in Haiti denken darüber nach, das Land zu verlassen. Auch Dr. Elmondo könnte woanders, für die meisten, die aus Haiti kommen, suchen in den USA einen Job, sehr wohl Arbeit finden. Wir haben darüber auch mit Charles gesprochen. Charles ist ein Arzt, der auch aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Und der hat sich dazu sehr klar geäußert.
La solution aujourd'hui pour la majeure partie des familles haïtiennes, c'est...
Viele Familien hier sehen die Lösung darin, das Land zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen. Wir erleben eine Art Exodus aus Haiti. Die Menschen versuchen verzweifelt aus dem Land zu fliehen, um der Gewalt zu entkommen, die hier seit Jahren herrscht. Die Menschen hoffen, woanders zumindest Arbeit zu finden und ihre Familie in Sicherheit zu wissen. Ich denke auch darüber nach, meine Familie aus dem Land zu bringen. Das ist die einzige Möglichkeit, sie in Sicherheit zu bringen, denn hier werden Menschen sogar aus ihren eigenen Häusern entführt oder dort getötet. Deshalb denke ich auch selbst darüber nach, das Land zu verlassen. Denn wenn ich hier im Krankenhaus ein zweijähriges Mädchen mit Schussverletzungen sehe, dann ist das wirklich furchtbar für mich. Ich bin selbst Vater.
Quand on est père de famille et on regarde une fillette de 2 ans qui arrive avec une balle, c'est vraiment choquant quand on vit ce genre de situation.
Ich würde trotzdem gerne nochmal in die Klinik zurück, vor allen Dingen auch in die Klinik, in der Dr. Elmondo arbeitet. Beschreib uns doch mal, wie es da aussieht und was Ärzte ohne Grenzen da auch ganz konkret macht. Also du sprichst von einer Klinik, hast du auch schon öfter gesagt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, habe ich zwar schon mal gefragt, so, aber weil das, was du bisher beschrieben hast, klingt so chaotisch, so ja auch schrecklich, muss ich sagen, wie die Zustände sind. Wie sieht denn da so eine Klinik aus?
Ja, das ist tatsächlich, ist es wichtig, das zu präzisieren, weil Klinik ist im amerikanischen oder englischen Sprachgebrauch ein weiterer Begriff. Ne? Für Brooklyn ist es eher eine Tagesambulanz, wo die Menschen in den Tageszeiten hinkommen können, dort versorgt werden, aber auch mit allem, was sie haben. Schwerer Kranke haben dort aber eigentlich auch keine Chance, weil es da keine OP-Möglichkeiten gibt. Es gibt eigentlich auch für schwangere Frauen keine Möglichkeit, dort sicher zu entbinden. Also es ist tatsächlich auch nur eine sehr eingeschränkte medizinische Kapazität vorhanden. Und weil die Menschen eben auch nicht rauskommen. Also so wie wir zwar mit Motorrädern limitiert reinkamen, ja, kommen die meisten Menschen aus Brooklyn nicht raus. Das heißt, viele medizinische Notfälle haben überhaupt keine Überlebenschance in diesem Gebiet von Port-au-Prince. Und das zu erleben und das auch immer zu besprechen und zu gucken, welche Lösung gibt es da, ist extrem schwierig auch.
Das klingt schon so für mich, als wären natürlich die medizinischen Bedarfe sehr groß, die Mittel doch recht klein. Wie geht ihr damit um, zu priorisieren, was zu tun ist, was die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit ist?
Ja, und in Haiti ist es ganz klar, wir können natürlich nicht alle Nöte abdecken. Wir können ein Angebot für die größten medizinischen Nöte, und die sind eben manchmal nicht nur die blutende Wunde oder das hustende Kind, sondern das ist eben auch die Frischwasserversorgung. Weil wenn Menschen kein frisches Wasser haben, dann ist es wirklich was, dann können wir die Zeit, die Uhr danach stellen, wann Durchfallerkrankung, wann Hauterkrankung, wann Dehydratation, also ein Wassermangel individuell auftritt. Und ich habe dann auch gefragt, ja, wenn die Menschen hier zu wenig Wasser haben, warum gehen sie nicht ins Meer und können sich dort vielleicht waschen? Und dann wurde mir klar gesagt, nee, wer nur in die Nähe des Meeres kommt, wird erschossen, weil das ist das Einfallstor für andere Gangs, weil sie durch die Stadt, die ist so zerklüftet, da kommen sie nicht. Das heißt, sie kommen übers Meer. Das heißt, diese Entität Wasser, die ist eine ganz prekäre in Haiti, und deshalb ist es für uns als medizinische Organisation eben auch so wichtig, da auch hinzugucken, obwohl es ja eigentlich nicht unsere primäre Aufgabe ist, frisches Wasser bereitzustellen, aber in Haiti gehört es einfach dazu.
Vielleicht nochmal eine Anmerkung dazu. Ja, Priorisierung ist wirklich ein Teil von unserer Arbeit. Der Bedarf ist immer, fast immer größer als das, was Ärzte ohne Grenzen abdecken kann, sodass wir immer wieder abwägen müssen, welche Aktivitäten führen wir durch, wer sind die bedürftigsten Menschen, wo kommt das Geld, das wir einsetzen können, und unser Wissen vor allen Dingen am besten an. Und dazu gehört aber auch, dass wir manchmal Aktivitäten einstellen müssen. Tankrecht hatte das vorhin so ein bisschen, die Diskussion um dieses Wasser herum, dass es dann schon Diskussionen gibt. Wollen wir das weitermachen? Eigentlich ja. Können wir das weitermachen? Das Geld, was wir hier ausgeben, können wir nicht woanders ausgeben. Ja. Und deswegen, ja, vielleicht auch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, damit wir arbeiten können, damit wir Projekte unterstützen können, braucht es viele Menschen, die uns unterstützen. Und dafür brauchen wir sehr flexible Ressourcen, um auch in Situationen wie in Haiti die Betreffenden mit dem Grundlegenden zu versorgen, mit Wasser, mit psychologischer Betreuung, mit der Basisgesundheitsversorgung, die Tankred angesprochen hat, brauchen wir deine Unterstützung. Mit zum Beispiel 70 Euro können wir 300 Menschen einen Monat lang mit den wichtigsten Medikamenten, wie zum Beispiel in Brooklyn, behandeln. Daher möchte ich euch, liebe HörerInnen, bitten, unterstützt die Arbeit von unseren Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende findet ihr auf www.msf.de/spenden und der Link ist natürlich wie immer auf den Shownotes dieser Folge.
Tankred, ich erinnere mich gerade, wie du vorhin beschrieben hast, wie du zur Klinik auch gekommen bist. Du bist mit dem Motorrad gefahren, mit Gummistiefeln. Also es klingt ja schon offensichtlich sehr schwer, von A nach B zu kommen. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie ist das denn für die Menschen, wenn die sich, ja, wenn die medizinische Hilfe brauchen? Also wie kommen die zur medizinischen Versorgung?
Und das ist tatsächlich noch schwieriger. Wir sind ja, wenn wir mit unserem Auto durch die Stadt fahren, haben wir eine gewisse Sicherheit, weil wir eben hoch angesehen sind in der Bevölkerung und auch die Gangs uns nicht attackieren würden. Das ist kennen wir ja anders in anderen Kontexten. Für die Menschen ist es aber so, und das ist interessant, dann wirklich im Gespräch mit den Individuen zu kommen, weil sie mir immer wieder gesagt haben, ich kenne mich in meinem Distrikt ganz gut aus und da weiß ich, wo es gefährlich ist, da weiß ich auch, wann es gefährlich ist, da weiß ich, wann am Tag ich wohin gehen kann. Aber ich würde mich im Moment nie trauen, über die Distriktgrenzen, die ich erlaufen kann, hinwegzukommen. Nun ist es aber so, dass dadurch, dass das Gesundheitssystem so zusammengefallen ist wie in Haiti, gibt es nicht mehr in jedem Distrikt irgendeine Gesundheitsversorgung. Das heißt, die Menschen sind gezwungen, wenn sie dann verletzt sind oder wenn sie schwer krank sind, in ein Krankenhaus zu gehen, was vielleicht viele Distrikte weiter ist. Und dann sind da andere Gangs in der Verantwortung. Sie fühlen sich nicht mehr sicher. Sie sind auch nicht mehr sicher, sich dort fortzubewegen. Das heißt, viele Menschen unterlassen es dann, Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, was natürlich tödliche Konsequenzen haben kann. Oder aber sie gehen da tatsächlich hin, was aber auch tödliche Konsequenzen haben kann, weil sie dann exponiert sind auf der Straße und eben ja, Schusswechsel und anderem ausgesetzt sind.
Du hast auch Fotos mitgebracht. Das seht ihr jetzt, liebe Hörerinnen, leider nicht, obwohl vielleicht können wir das auch online die Bilder zur Verfügung stellen. Weiß ich gerade nicht, das checken wir noch. Du hast Fotos gemacht, als du mit Bandenmitgliedern auch unterwegs warst. Vielleicht kannst du ja mal die Situation beschreiben. Also wir sehen einmal hier ein Foto, da sehe ich zwei Menschen vor einer Wellblechhütte und dann noch ein Foto in einer Wellblechhütte, die so aussieht, als würde sie gleich zusammenfallen. Was gucken wir uns hier gerade an?
Ja, wir schauen hier auf das größte Gebäude in einem anderen Subdistrikt eines Elendsviertels und das war mindestens so eindrucksvoll wie Brooklyn, weil es ist das Gebiet, wo die größte Müllhalde der gesamten Insel ist. Also nicht nur der Müll von Haiti kommt dort zusammen, sondern auch von der Dominikanischen Republik, der unmittelbare Nachbar des Nachbarlandes auf der gleichen Insel. Und das sind viele Fußballfelder, große, riesige Müllhalden, wo die Menschen mit bloßen Armen, bloßen Füßen in diesen schmorenden, hochgiftigen, toxischen Müll wühlen, um dort Wiederverwendbares zu finden, Plastik auszusortieren, um sich dann da einen Hungerlohn zu erarbeiten. Und dieser Distrikt ist eben auch abgeriegelt. Die Menschen kommen dort nicht raus. Und jetzt war unsere Frage an die Gangs, weil die da das Sagen haben, wie können wir dort eventuell helfen, wenn dort Ausbrüche sind von Krankheiten. Und dann wurde uns genau diese Wellblechhütte gezeigt, die größte und beste war, die sie dort hatten. Aber der Blick darauf zeigt, ein größerer Windstoß, ein schwierigerer Hurricane oder was auch immer würde das sofort platt machen. Das wird normal genutzt als Kirche oder auch als Schule und das würden sie dann für uns bereitstellen. Und wer dieses zusammengeflickte Häuschen sieht, der wird klar sagen, das ist natürlich keine medizinische Einrichtung nach irgendwelchen Kriterien. Gleichsam ist es die beste Unterkunft, die sie uns anbieten konnte. Und das zeigt eben auch wieder einfach die prekäre Situation.
Und finden solche Begehungen, nenne ich es jetzt mal, regelmäßig statt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hattest schon beschrieben, dass es auch wichtig ist, diese Beziehung zu pflegen zu den Gangs, einfach auch um agieren zu können vor Ort. Aber ja, wie läuft das ab?
Und das ist eben ganz wichtig, diese sogenannten mobilen Kliniken, die wir ja auch, das ist ein Standardmodul von Ärzte ohne Grenzen, dass wir eben nicht nur sagen, wir haben irgendwo unsere stationären Behandlungseinheiten, wo die Menschen zu uns kommen, sondern wir wollen aktiv auch in diesem Fall in dieser Großstadt in Gebiete gehen, wo die Menschen eben nicht zu uns kommen, weil wir dann manchmal nochmal größere Not erleben, die wir aber nicht sehen würden, wenn wir nicht aktiv dorthin gehen würden. So wie auch in diesem Müll-Slum mit dieser großen Müllhalde. Und da war es einfach wichtig, mit denen in Kontakt zu treten, mit denen zu reden. Und das Interessante ist, auf dieser medizinischen Sachebene, auf dieser humanitären Ebene, finden sich sehr schnell pragmatische Lösungen. Das erstaunt mich und erfreut mich auch immer wieder, das mitzuerleben, weil ein klarer Bedarf da ist. Und so konnten wir da sehr schnell, das war eine kurze Begehung, konnten wir da gute Vereinbarungen treffen. Aber weiterhin ist natürlich unklar, wie ist die Situation morgen? Können wir, ob der Sicherheitslage da überhaupt noch mal hinfahren? Weil die Straßen dann vielleicht gesperrt sind oder eine neue Gang sich dazwischen einbringt. Also das sind immer Momentaufnahmen, aber da offen zu bleiben, auch immer wieder rauszugehen aus unseren relativ sicheren Behausungen, unseren Kliniken, das ist ganz wichtig, aber ist natürlich auch gefährlich.
Das klang ja schon fast so ein bisschen wie wie eine Vorausschau oder wie eine, was wohl die Zukunft bringen könnte. Also es gibt schon Ansätze für Lösungen, aber du hast gleichzeitig auch schon jetzt heute öfter mal gesagt, dass es eigentlich schwieriger wird als besser. Deshalb mal so die Frage an dich, Christian, schwierige Frage. Was glaubst du, wie wird es weitergehen in Haiti? Du hast gesagt, seit 1991 ist Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Kommt dieses Land mal zur Ruhe?
Ja, das ist schwer zu sagen. Für uns humanitäre Helfer ist erstmal klar, es braucht einen sicheren Zugang zu medizinischer Versorgung. Das wäre total wichtig, weil die Gewalt es einfach den Einwohnern extrem schwierig macht, medizinische Versorgung zu halten. Wir haben das heute gehört. Es wurden viele Einrichtungen geschlossen über die Jahre. Alleine im Mai 2024, als der Konflikt nochmal eskaliert wurde, wurden 30 Krankenhäuser und Gesundheitszentren geschlossen. Und die existierenden und funktionierenden Einrichtungen sind oft einfach total überlastet. Die Straßen sind extrem gefährlich, sodass, Tankred hat es beschrieben, viele Menschen machen sich gar nicht auf den Weg, um in medizinischen Einrichtungen Hilfe zu suchen. Auch wenn wir als Ärzte ohne Grenzen jeden Tag weiterhin medizinische Hilfe anbieten. Und wir werden es auch weiterhin tun. Solange wir vor Ort arbeiten können, werden wir Patientinnen versorgen. Andersrum braucht es viel mehr internationale Unterstützung. Es braucht viel mehr humanitäre Hilfe wirklich, um den Menschen in Haiti zu helfen. Und es braucht natürlich die Konfliktparteien, die unbedingt einen Zugang zu medizinischer Hilfe gewährleisten müssen, dann Patientinnen passieren lassen müssen etc. Also das ist extrem wichtig, weil einfach der humanitäre und der medizinische Bedarf in Haiti so enorm ist.
Tankred, letzte Frage an dich. Du hast ja schon beschrieben, wie schwer es war und was auch für schwierige Entscheidungen du auch mit treffen musstest während deiner Zeit in Haiti. Was hat dich in der Zeit so am meisten beschäftigt? Vielleicht gibt es da ja was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Und mich würde auch interessieren, gibt es bei all der Schwierigkeit auch was Positives, was du mitgenommen hast aus der Zeit dort?
Ja, vielleicht, das kommt ja oft zusammen. Also das am beeindruckendsten war für mich, aber auch im tragischen Sinne, war tatsächlich die sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Und da haben wir auch Spezialkliniken, die wir betreiben, wo wir diesen Frauen, man kann das ist im Grunde genommen, ist es Frauen, die vergewaltigt werden, so lässt sich das wirklich runterbrechen. Und die diese Betroffenen müssen oder sollten auf jeden Fall innerhalb von 3 Tagen Hilfe suchen, um eine ungewollte Schwangerschaft zu vermeiden, um Infektionskrankheiten zu bekämpfen, um natürlich auch seelisch betreut zu werden. Und wir sehen, dass in Haiti im letzten Jahr mit über 4000 Fällen, die zu uns kamen, ein neuer Rekord gebrochen wurde, dass auch zum ersten Mal eben nicht mehr sexualisierte Gewalt im häuslichen Umfeld stattfindet, wie es global das Phänomen ist, sondern zum ersten Mal in Haiti auch eben durch Bandengewalt vor allem verübt wird. Und eine Anekdote, die auch verifiziert ist, von einem weiteren Slum, wo der Gangleader sich es zur schändlichen Hobby gemacht hat, alle 16-jährigen Mädchen zu vergewaltigen. Der wurde dann im vergangenen Oktober erschossen und dann ist ein nächster Gangboss gekommen und erstmal ging er ein Aufatmen durch die Gemeinschaft, dass sie dachten, jetzt kann es nur besser gehen. Und dann hat der aber mit diesen Vergewaltigungen weitergemacht, aber eben nicht bei den 16-Jährigen aufgehört, sondern auch 12-Jährige vergewaltigt. Und das ist so furchtbar, weil es natürlich auch was ist, wo wir sagen, das ist natürlich nicht nur medizinisch. Das ist ein Phänomen, was so viele Bereiche einer Gesellschaft anspricht. Und es uns auch in vielerlei Hinsicht, natürlich können wir diese Frauen auch nicht zu Hause abholen, weil sie dann sofort stigmatisiert würden und dann von den Bandenchefs neue Gewalt befürchten müssen. Also es ist ein unglaublich schwieriges Themengebiet. Und dann aber zu sehen, und das war ja dann der zweite Teil deiner Frage, was ist beeindruckend? Und natürlich, wir haben über die gesprochen, die ausreisen. Das sind ja privilegierte wenige, die das Land verlassen können. Die große, große Mehrheit der Menschen in Haiti bleiben. Und sie verlieren auch nicht den Mut. Also wenn wir, glaube ich, irgendwas über Resilienz lernen wollen, wenn wir irgendwie resiliente Menschen kennenlernen wollen, dann finden wir die in Haiti, weil sie dort seit Generationen fast ums Überleben kämpfen und trotzdem den Humor oft wieder haben, Feste feiern, freundlich sind, sich freuen, wenn auch Menschen wie ich nach Haiti kommen oder andere. Und sie eben auch nicht vergessen, also dieses Element, was wir ja auch besprochen haben, dass wir als Sprachrohr für diese Menschen auch hier heute mit uns, dass wir auf diese Schicksale hinweisen, das freut diese Menschen und das brauchen sie.
Ich glaube, so schwer es auch ist, das zu hören, auch was du gerade erzählt hast, umso wichtiger ist es, dass diese Menschen und ihre Geschichten gehört werden. Also das merke ich halt auch immer mehr, je länger ich auch diesen Podcast hier mitgestalte. Vielen, vielen Dank, dass du uns berichtet hast von Haiti und den Menschen dort. Vielen Dank.
Ja, ich danke euch.
Ja, von mir natürlich auch riesen Dank, Tankred. Und liebe HörerInnen, bevor ihr den Podcast jetzt ausmacht, möchte ich euch noch die Möglichkeit zum Feedback geben. Schreibt uns doch gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik und Vorschläge für weitere Folgen freuen wir uns sehr. Die Adresse ist auch nochmal in den Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende August.
Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr der Notaufnahme folgt, bei Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Da könnt ihr auch sehr gerne eine Bewertung abgeben oder einen Kommentar schreiben. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Sebastian Bär und Anna Hallmann. SprecherInnen Ante Bussmann, Bettina Conradi, Alexander Stolz, Andreas Koop und Sebastian Bär. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Conradi.